Bis Anfang Juni hatten sich 20.000 arbeitslose Arbeiter aus Wien und Umgebung dafür gemeldet. Doch die Arbeitslosigkeit stieg weiter, während das Vertrauen der Verbraucher sank. Die wohlhabenderen Familien flohen aus der Stadt und nahmen ihr Geld mit. Auf den Straßen wimmelte es von Hausangestellten, die fristlos entlassen worden waren. Wer Silbermünzen besaß, hortete sie, weshalb sie aus der Öffentlichkeit verschwanden. Dieses Phänomen war in vielen Gegenden zu beobachten, die von lang anhaltenden Unruhen heimgesucht wurden, von Rom bis Budapest. Ja, der Hof hatte sich aus der Hauptstadt zurückgezogen. Das wirkte in den Augen einiger Radikaler wie ein großer Sieg der Revolution. In Wirklichkeit war es eher ein Zeichen für die Stärke der Monarchie als für ihre Schwäche. Der Rückzug war möglich, weil Wien lediglich eine Residenzstadt in einem Reich war, in dem Österreich nur eine Provinz darstellte. Die habsburgische Exekutive sah sich in dieser Zeit des Aufruhrs zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt, in der Lombardei, in Venetien, in den böhmischen Ländern, in Polen, Ungarn und in Österreich selbst. Aber für jeden Gegner an einem Ort hatte die Monarchie Freunde an einem anderen. Und die Vielzahl der Fronten, so bedrohlich sie manchmal auch erschien, verschaffte dem Hof eine Handlungsfreiheit, die anderen europäischen Herrschern fehlte. Selbst als die Habsburger die Kontrolle über Wien verloren, waren sie noch in der Lage, an anderen Schauplätzen die Initiative zu ergreifen. Im April hatte Graf Stadion, Statthalter in Galizien, bereits die Abschaffung des Feudalwesens verkündet. Damit wollte er sich die Loyalität der galizischen Bauern sichern, während Graf Hartig in Italien bereits eifrig dabei war, die Lombardo-Venezia mit dem Versprechen künftiger politischer Reformen und einer Senkung der unbeliebtesten Steuern zu umwerben. Im Mai, als die Wiener Demokraten Massendemonstrationen organisierten und der Hof nach Innsbruck flüchtete, waren konservative habsburgische Beamte und Soldaten gemeinsam mit kroatischen, ukrainischen, slowakischen, serbischen und rumänischen Nationalbewegungen darum bemüht, die ungarischen und polnischen Bestrebungen nach nationaler Autonomie zu schwächen. So gesehen war die Flucht des Hofes von einem Ort zum anderen, seine Fähigkeit, wie das umherziehende mittelalterliche Königtum Karls des Großen, peripatetisch zu agieren, eine beachtliche Ressource und ein Schlüssel zum Überleben. Die lockere aristokratische Struktur der habsburgischen Autorität mochte fragil wirken, aber sie ermöglichte es einigen Teilen des Apparats, die Initiative zu ergreifen, auch wenn andere gelähmt oder unter Druck waren. Im Juni, als die demokratischen Wahlen zur neuen verfassunggebenden Versammlung Österreichs im Gange waren, setzten die habsburgischen Truppen unter dem Kommando von Feldmarschall Windisch-Graetz bereits ihre Autorität in Prag wieder durch, während die Armeen von Radetzky dabei waren, das Hinterland um Venedig zurückzuerobern. Trotz ihrer strukturellen und personellen Schwächen blieb die Habsburger Krone ein freier Akteur, der in der Lage war, Waffengewalt einzusetzen und eine Gegenrevolution zu starten, selbst als sich die Revolution in der Hauptstadt festsetzte.